SRF 2 Kultur. Wissenschaftsmagazin.
Das menschliche Blut ist immer wieder für eine Überraschung gut. Nun haben Forscher darin Moleküle gefunden, die sie ganz und gar nicht erwartet haben. Die Energieversorgung wird umgebaut. Eine wichtige Frage dabei ist, wie lässt sich überschüssige Energie zwischenspeichern? Ein Großversuch im Tessin liefert interessante Antworten. Und Orang-Utan ist nicht gleich Orang-Utan. Einige sind schlauer als andere. Warum das so ist, haben Zürcher Forscherinnen in Indonesien herausgefunden. Das und mehr jetzt im Wissenschaftsmagazin. Am Mikrofon Odette Frey. In unserem Blut schwimmen Moleküle, die aus dem Innersten von Bakterien, Pilzen, Pflanzenzellen und Insektenzellen stammen. Mikro-RNA heißen diese Moleküle. Mikro-RNA werden im Zellkern hergestellt. Sie sind so etwas wie eine Flaschenpost, mit der der Zellkern Befehle aus dem Kern hinausschickt. Lange dachte man, es gibt Mikro-RNA nur im Zellinnern. Dann fand man die Moleküle aber an immer mehr Orten. Man fand zum Beispiel heraus, dass sie auch Befehle oder Botschaften zwischen Zellen oder gar zwischen Organen vermitteln. Und jetzt hat man sogar körperfremde Mikro-RNA in unserem Blut gefunden. Laut Lehrmeinung dürfte sie da eigentlich gar nicht sein. Patrick Tschudin berichtet.
Es gelangt so einiges via Mund in unseren Bauch mit unserer Nahrung. Magensäure und Verdauungssäfte zersetzen das Allermeiste in unserer Nahrung. Auch die Spuren der Erbinformation in Fleisch, Früchten und Gemüsen, die wir essen. Jedenfalls war das bis anhin die generelle Annahme. Die Darmwand lässt Nährstoffe durch, aber ist eine Brandmauer gegen intaktes, fremdes Zellmaterial. Nun haben der Forscher Paul Wilmes und seine Kollegen in Seattle aber in unserem Blut Bestandteile aus den Zellen von Pflanzen, Bakterien, Pilzen und sogar Insekten gefunden, die in einer noch unbekannten Flaschenpost durch diese Brandmauer hindurchkommen. Sogenannte Mikro-RNA.
Die Annahme, der wir jetzt zurzeit nachgehen, ist, dass eben vielleicht aktive Transportmechanismen, ähnlich zum Beispiel deren für das Aufnehmen der Nährstoffe, also auch eine Rolle spielen.
In der kleinen RNA, der Mikro-RNA, steckt Information aus dem Inneren von nichtmenschlichen Zellen. Darunter Zellen von außerhalb unseres Körpers, aufgenommen als Nahrung, aber auch von innerhalb unseres Körpers. Denn Paul Wilmes und Kollegen fanden mit ihren Hightech-Methoden im menschlichen Blut auch RNA von Bakterien und Pilzen, die ganz natürlicherweise auf und in uns leben. Deren kleine RNA schwimmt ebenfalls mit in unserem Blut und könnte dort sogar aktiv sein.
Es ist einfach mal ganz klar davon auszugehen, dass diese kleine RNA also nicht einfach nur herumschwimmt, sondern dass die natürlich eine potenziell regulatorische Funktion in menschlichen Zellen dann hat.
Was Paul Wilmes da so gelassen ausspricht, wäre eigentlich ziemlich spektakulär. Wenn das stimmt, ist er einem neuen, bisher unbekannten Kommunikationskanal zwischen uns und unserer Umwelt auf der Spur. Denn das bedeutet beispielsweise, kleine Moleküle aus dem Innersten einer Zelle eines Maiskorns im Salat, deren Molekülstruktur der Abdruck ist eines winzigen Abschnitts des Erbgutes von Mais, diese Mikro-RNA erreicht mittels einer noch nicht verstandenen Flaschenpost unsere Blutbahn und von dort weiter möglicherweise auch das Innere unserer Zellen und greift dort in das Geschehen ein. Sind wir also sozusagen durchlässig für Informationen aus dem Innersten körperfremder Zellen? Paul Wilmes spekuliert über die Konsequenzen.
Man kann natürlich sich da ausmalen, dass das von Genexpressionsregulation bis hin zu Regulation des Immunsystems, so groß kann das Spektrum sein.
Vielleicht beeinflusst diese Entdeckung auch unser Bild davon, wie intim wir mit unserer Umwelt im Kontakt stehen.
Da wird das Verständnis vom System Mensch ganz klar in die Richtung gehen, dass wir uns die Mikroben sowie auch natürlich die Nahrung, dass wir uns diese Sachen mehr konsequent anschauen müssen. Das heißt, wir sind eben nicht von unserer Umwelt isoliert, sondern sind mit Bestandteil von der Umwelt, und die Umwelt wirkt sich auf den menschlichen Organismus in verschiedenen Weisen aus. Und einer dieser Interaktionsmechanismen ist eben vielleicht eben über den Weg der kleinen RNA.
Erste Reaktionen von Fachkollegen von Paul Wilmes sind teils sehr skeptisch. Willem Grusem, Pflanzenbiotechnologe an der ETH Zürich, er warnt auf Anfrage in einer E-Mail vor allzu raschen Schlussfolgerungen. Auch Paul Wilmes ist klar, dass seine Arbeit Widerspruch provozieren wird.
Es ist ganz klar so, dass wir hier natürlich an wissenschaftliches Dogma anstoßen und dass dies natürlich zu regen Diskussionen führen wird.
Provokant nennt denn auch Hans Hirsch die Publikation. Hirsch ist Infektiologe und Mikrobiologe an der Universität Basel.
Wenn sich das bestätigt, könnte es neue Konzepte geben für Krankheit, für das Risiko, Krankheiten zu entwickeln, und möglicherweise auch bisher für esoterisch gehaltene Formen von Gesundheit und Krankheitsverständnis, die auf eine biologische und wissenschaftliche Art auflösen.
Und mit intensiven Diskussionen über Wilmes Arbeit rechnet auch Hans Hirsch.
Ich denke, das ist also sehr, sehr spannend und braucht natürlich vor allen Dingen unabhängige wissenschaftliche Bestätigung. Ich denke, deswegen ist diese Arbeit sehr wertvoll und sehr wichtig, und sie stimuliert das Feld.
Sie stimuliert das Feld, sagt Hans Hirsch, denn es kommt nicht häufig vor, dass die Wissenschaft auf bisher ganz unbekannte Verbindungen stößt, Verbindungen zwischen uns Menschen und der physischen, biologischen Welt, die uns umgibt.
Ein Beitrag von Patrick Tschudin. Die Energieproduktion in der Schweiz wird verlagert, weg von der Atomenergie und hin zu den erneuerbaren Energien. Damit das Stromnetz stabil bleibt, auch wenn Windturbinen oder Sonnenkollektoren wetterbedingt ausfallen, braucht es Energiespeicher. Ein schwieriges Unterfangen. Der Bau von Pumpspeicherkraftwerken ist fast immer Gegenstand umweltpolitischer Einsprachen und Kontroversen. Denn meist müssen Bergtäler dafür geflutet werden. Nun meldet sich eine fast vergessene Technologie zurück, der Druckluftspeicher. Dabei wird mit überschüssiger Energie Luft komprimiert. Bei Bedarf wird sie dann dem Druckluftbehälter wieder abgelassen und treibt so Turbinen an, die wieder Strom produzieren. In einem Stollen in Biasca im Tessin startet nun ein Großversuch mit Druckluftspeichern. Tessin-Korrespondent Alexander Gass.
Druckluftspeicher sind sauber, und wo sie gebaut werden, gibt es kaum Probleme mit dem Umweltschutz. Das Problem: Wo Druckluft gemacht wird, entsteht auch Wärme, und die wurde bislang einfach weggeworfen. Althergebrachte Druckluftsysteme kommen nur auf 50% Energieeffizienz. Nun tut sich aber etwas bei den Druckluftspeichern. In Deutschland und Frankreich sind Projekte im Gang, und auch in Biasca im Tessin wird mit Druckluftspeichern experimentiert. Mit 75% Effizienz kommen sie jetzt an Wasserpumpspeicherkraftwerke heran. Chefingenieur Andrea Pedretti.
Bei diesem Prozess normalerweise baut man viel Wärme. Und bei alten Systemen war dieses Wärme weg. Und mit unserem System von Speichersystem, die mit Gesteine gemacht ist, kann diese Wärme gespeichert werden und später wieder gewinnt worden für die Elektrizitätsgenerierung.
Die Luft wird in 2 Stufen komprimiert und dabei 600 Grad heiß. Die teure Energie, die in dieser Wärme steckt, wird also nicht mehr ungenutzt verschwendet, sondern in einem Energiespeicher aufgefangen.
Unser thermischer Speicher ist die große Innovation, ist eine Art von Tank, gefüllt mit kleinen 30 mm Korngröße Gesteine. So, die heiße Luft geht durch diese Gesteine langsam und wärmt diese Gesteine. So, am Ausgang dieser Speicher, dieser Tank, ist die Luft kalt.
Kalt wird die Luft dann bei sehr hohem Druck in einem alten Neatstollen gespeichert. Zur Stromproduktion schießt die Luft zurück durch den Wärmespeicher und in eine Turbine. 4 Jahre Entwicklungsarbeit stecken in dem Konzept, 3 Patente sind angemeldet.
So, man nimmt kalte Luft von der Kaverne, geht durch unser thermischen Speicher, die Luft wird wieder heiß, wie vorher ungefähr, und dann wird expandiert in eine Turbine, und so baut wieder Elektrizität.
Zur Erwärmung der Luft wird kein Erdgas verbrannt und das macht die Anlage in Biasca sauberer und effizienter im Vergleich zu anderen Projekten. Airlight Energy heißt die Firma in Biasca, die nun diesen Druckluft-Großversuch startet. Mit dabei ist Matthias Neuenschwander, Verwaltungsratsmitglied bei der Tunnelbauingenieurfirma Lombardi.
Es ist interessant, natürlich mit bestehenden unterirdischen Hohlräumen arbeiten zu können. Davon gibt es in der Schweiz sehr viele. Zugangsstollen kann man brauchen. Die Armee, die braucht einige ihrer Festungen nicht mehr. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es Mineralölspeicher gibt, die zur strategischen Reserve gehört haben, früher mal, die heute vielleicht nicht mehr gebraucht werden. Je größer so ein Hohlraum ist, desto interessanter wird er, weil desto mehr Energie kann darin halt gespeichert werden.
Es gibt in der Schweiz Erfahrungen mit Druckstollen im Wasserkraftwerkbau. Doch Druckluft im Stollen, das ist Neuland.
Ist es möglich, den Druck aufzubauen? Ist der Untergrund dicht? Wie müssen die Pfropfen beschaffen sein, damit diese Drücke ausgehalten werden? Wie funktioniert das mit den Druckschwankungen? Es gibt da ganz erhebliche Druckschwankungen im Berg, von 0 bis 100 Bar, rauf und runter, mehrmals pro Tag. Das sind sehr starke Beanspruchungen dieses Hohlraums und es geht darum, jetzt herauszufinden, wie das dieses Gestein hier aushält.
So wie Pumpspeicherkraftwerke kaufen auch Druckluftkraftwerke den Strom dann, wenn er im Überfluss da und billig ist. Und die Druckluftturbinen produzieren dann, wenn Spitzenenergie gefragt ist. Der sogenannte Spread, der Preisunterschied zwischen Einkaufspreis und Verkaufspreis, muss den Effizienzverlust bei der Stromproduktion finanzieren, plus Betriebskosten, Zinsen und Abschreibungen. In der Presse wurde die Frage gestellt, ob der Spread in Zukunft noch ausreiche für den rentablen Betrieb von Pumpspeicherkraftwerken. Patrick Bozzorini leitet Airlight Energy und er rechnet vor, für den Netzbetreiber ist auch die Netzstabilität viel Geld wert.
Was eindeutig und klar ist, Sie müssen speichern können in die Zukunft, das ist so. Weil die Kosten des Spannungsausfalls oder des Ausfalls an sich sind massiv höher gegenüber den Kosten der Stabilisierung.
Ende 2013 werden die Tests abgeschlossen sein. Das Ziel ist es, danach im Versuchsstollen eine kommerzielle Anlage betreiben zu können mit 500 bis 1000 Megawatt. Eine Leistung, die einem mittleren Wasserpumpspeicherkraftwerk entspricht. Bis 2015 sollen wieder Erfahrungen gesammelt werden und ab 2016 werden anderswo weitere Anlagen installiert. Im Kraftwerksbau ist das eine sehr kurze Zeit.
Rosige Aussichten in die Energiezukunft, Alexander Grass berichtete. Wir kommen zu weiteren Meldungen der Woche mit Katharina Boxler. Ein ganz besonderer Meteorit wird in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins Science zum Star.
Ja, denn das gute Stück aus dem All wurde ungewöhnlich rasch gefunden und analysiert. Das heißt, es war sozusagen noch ganz frisch und nicht verwittert. Am 22. April dieses Jahres raste ein Feuerball vom Himmel über Kalifornien auf die Erde zu. Viele Menschen beobachteten das Schauspiel am Taghimmel, das mit einem lauten Knall mehrere Ortschaften erbeben ließ. Auch mehrere Wetterstationen hatten den rasenden Meteoriten auf dem Radar, so dass sich der Ort des Aufpralls schnell eruieren ließ. Forscher sammelten innerhalb von wenigen Tagen Dutzende von Bruchstücken mit einem Gesamtgewicht von 1 Kilogramm ein.
Die Analyse zeigte dann, dass es sich um einen ungewöhnlichen Meteoriten handelt.
Der Meteorit, der den Namen Sutter's Mill nach einer der Hauptfundstellen in den Foothills der Sierra Nevada erhalten hat, dieser Meteorit zählt zu den seltenen kohligen Chondriten und damit zu einer Meteoritenart, die besonders viel altes Material aus der frühesten Zeit des Sonnensystems enthält. Der Meteorit entstand vermutlich aus dem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Das schließen die Forscher aus der Flugbahn. Auf seinem Kurs Richtung Erde entwickelte er eine Rekordgeschwindigkeit. Er war mit knapp 29 Kilometern in der Sekunde unterwegs. Das sind über 100.000 Kilometer pro Stunde.
Die Intelligenzforschung fordert die Intelligenz von Forschenden heraus. Denn das Konzept der Intelligenz ist umstritten. Wie soll man sie definieren und erfassen? Das sind die Fragen, die immer noch und immer wieder diskutiert werden.
Kanadische Wissenschaftler machen sich nun mit einer Studie in der Zeitschrift Neuron für eine differenziertere Erfassung von Intelligenz stark. Sie haben die Daten von 44.000 Teilnehmern eines Online-Intelligenztests ausgewertet. Also eine sehr, sehr große Zahl, die statistisch entsprechend aussagekräftig ist. Die Wissenschaftler kommen zum Schluss, dass Intelligenz keine einheitliche Eigenschaft ist.
Schon jetzt spricht man ja von verschiedenen Intelligenzen, zum Beispiel von der sozialen und emotionalen Intelligenz, die die rein analytische Intelligenz ergänzen, oder von der fluiden und kristallinen Intelligenz. Die Neuron-Studienautoren warten aber mit einem anderen Konzept auf.
Ja, sie schreiben, dass sie drei Faktoren in ihrem Datenschatz identifiziert hätten, die verantwortlich seien für den Erfolg im Intelligenztest. Die drei Faktoren sind das Kurzzeitgedächtnis, das logische Denken und die sprachlichen Fähigkeiten. Für jede der drei Fähigkeiten seien jeweils andere Hirnareale verantwortlich. Interessant ist die Veränderung der drei Intelligenzfaktoren über die Lebenszeit. Die sprachlichen Fähigkeiten blieben auch im Alter recht konstant, doch das logische Denken und das Kurzzeitgedächtnis erreichten ihren Peak mit 20 Jahren und fielen im Alter stark ab. Drücke man die Einbußen in Intelligenzpunkten aus, sei der IQ im Alter etwa 25 Punkte tiefer als in der Adoleszenz, schreiben die Studienautoren. Trotz ihres differenzierteren Komponentenmodells bleiben die kanadischen Forscher nahe an herkömmlichen Vorstellungen von Intelligenz. Viele moderne Intelligenz- und Bildungsforscher gehen heute nämlich davon aus, dass der IQ allein nicht reicht, um Intelligenz abzubilden. Wahre Intelligenz zeige sich erst in der Komplexität des Alltags.
Menschenhände sind für die Feinmotorik gedacht. Heute vielleicht fürs Apfelschälen oder fürs Reparieren des Automotors, in früheren Zeiten vielleicht fürs Häuten eines toten Büffels. So die gängige These jedenfalls. Doch nun wartet ein Team von US-amerikanischen Forschern im Journal of Experimental Biology mit einer ziemlich martialischen, alternativen These auf.
Die Notwendigkeit zu kämpfen könnte die Evolution der menschlichen Hand zumindest mit beeinflusst haben, argumentieren die amerikanischen Forscher. Die menschliche Hand, so wie sie heute geformt sei, sei vielleicht die einzige Form überhaupt, die es dem Menschen erlaube, sowohl feinmotorisch geschickt Werkzeuge zu bauen, wie auch hart zuzuschlagen. Für die Kampftauglichkeit entscheidend sei die Form der Handknöchel. Diese machten die Faust hart und für den Gegner schmerzhaft. Gleichzeitig schützten und stützten sie die restlichen feinen Knochen der Hand. Die Faust zu ballen ist übrigens eine ausschließlich menschliche Fähigkeit. Unsere nächsten Verwandten, die Schimpansen und Bonobos, machen keine Faust und gehen nicht mit Fäusten aufeinander los. Die Faustthese schmeichelt dem Menschen nicht. Doch sei es an der Zeit, meinen die Studienautoren, Aggressionen als Treiber der menschlichen Evolution zu akzeptieren.
Wir bleiben beim Themenkomplex Evolution, Affen, Menschen, Intelligenz. Wie lief das eigentlich damals, als wir Menschen uns entwicklungsgeschichtlich vom Affen verabschiedeten und allmählich Dinge lernten, die auch Menschenaffen bis heute verborgen geblieben sind? Zwei Doktorandinnen der Universität Zürich suchen derzeit in den Regenwäldern von Borneo und Sumatra nach Antworten. Mit trickreichen Experimenten wollen sie herausfinden, warum gewisse Orang-Utans lernen, Werkzeuge zu verwenden, während andere nicht einmal auf die Idee kommen. Peter Jecki hat die beiden Forscherinnen in Indonesien getroffen.
Wimmern, Schmalzen und Schnalzen in den Käfigen der Quarantänestation von Batu Umbelin im Nord-Sumatra. Hier werden derzeit um die 50 Orang-Utans auf ihre Wiederauswilderung vorbereitet. Tiere, die wegen der Regenwaldvernichtung ihren Lebensraum verloren haben. Mitbewohnerinnen der Quarantänestation sind derzeit die beiden Anthropologinnen Laura Damerius und Saida Kossonen von der Universität Zürich. Die beiden Doktorandinnen haben mit den rostrot behaarten Primaten 7 trickreiche Experimente vor. Da ist etwa die leckere Nuss in der Box zu öffnen mit einem einfachen Schieber. Laura Damerius.
Der Trick an der ganzen Sache ist, dass wir die Box verschließen und daraufhin ist die Box nicht mehr zu öffnen. Daraufhin kommt der Orang-Utan und sucht nach der Lösung, die jetzt nicht mehr funktioniert, weil die Box nicht mehr zu öffnen ist. Und wir gucken jetzt, benutzt er andere Wege, um an die Nuss heranzukommen. Es gibt nämlich eine Geheimtür, die man noch finden kann, wenn man richtig sucht. Das ist der eigentliche Test. Wir testen, wie kreativ sind die Orang-Utans, um an diese Lösung heranzukommen. An die Nuss in der Box.
Herausfordernd ist auch die Honigbox. Windhonig steht ganz oben auf der Menükarte des Sumatra-Orang-Utans. In der durchsichtigen Honigbox stecken zwei Behälter mit einer Verbindung nach außen. Einer ist gerade, die andere krumm nach unten gebogen. Zuhinterst jeweils der Honig. Neben der Box liegen ein Holzstäbchen und eine Schnur bereit. Es gilt zu entdecken, dass man nur mit der Schnur um die Kurve zum Honig gelangt. Laura Damerius.
Wir haben ja bisher schon 3,5 Monate auf Borneo geforscht, in Kalimantan, und haben diese Honigbox erprobt. Bisher lässt sich sagen, dass kein Tier die richtige Lösung für die Schnur, die verwendet wird, für den krummen Ansatz, wo der Honig unten versteckt ist, gefunden hat.
Im Gegensatz zu den Borneo-Orangutans verwenden ihre Verwandten auf Sumatra viele Werkzeuge. Damit lösen sie auf freier Wildbahn alltägliche Probleme. Darum sei es jetzt sehr spannend herauszufinden, ob die Sumatra-Orangutans den verschlungenen Honigweg sowie andere Tricks herausfinden, sagt Laura Damerius. Denn in einer ersten Versuchsreihe kamen die Borneo-Orangs nicht hinter den Schnurtrick. Vielen blieb auch die Geheimtür zur Nuss verborgen. In etwa 3 Jahren nach Abschluss dieses Forschungsprojektes wird man mehr wissen. Um was geht es hier? Einem Gemeinschaftsprojekt des Anthropologischen Institutes der Uni Zürich und des Max-Planck-Institutes Leipzig.
Es geht um die kulturelle Intelligenzhypothese. Und wir machen kognitive Studien an Menschenaffen, an Orang-Utans aus Sumatra und aus Borneo. Und es geht darum, dass wir verschiedene Verhaltensexperimente machen, die darauf hinauslaufen, dass wir testen möchten, in welchem kognitiven Zustand sind die Tiere, wie schnell lernen sie, wie schnell können sie Dinge umlernen, interessieren sie sich für Neues. Und das Ganze läuft in diesem Rahmen der kulturellen Intelligenzhypothese, um zu sehen, gibt es Unterschiede in Denken, wenn man in verschiedenen kulturellen Kontexten aufwächst. Das ist das große Thema.
Die kulturelle Intelligenzhypothese sagt, dass soziales Lernen, Interaktionen mit Artgenossen eine Art geistiges Sprungbrett für Intelligenz und Kulturentwicklung sind. Intelligenz, Innovation und Kultur sind entwicklungsgeschichtlich miteinander verbunden. Saida Kossonen und Laura Damerius.
Bei der kulturellen Intelligenzhypothese geht es hauptsächlich um die Umwelt und um die Einflüsse der Umwelt und in diesem Fall kulturelle Einflüsse, also sprich der Gruppe und der sozialen Partner. Und man würde erwarten, dass Tiere, die in einem sozialen Umfeld leben und sozial lernen können, dass diese Tiere auch kognitiv besser dastehen als Tiere, die alles alleine für sich selbstständig lernen müssen.
Die Sumatra-Orang-Utans, von denen ist bekannt, dass sie unter anderem viel sozialer sind als die Borneo-Orang-Utans. Das heißt, dass sie mehrmals in der Woche, teilweise auch täglich zusammenkommen. Dadurch natürlich höhere Chancen haben, sozial zu lernen und zu gucken, was macht der andere, welche Werkzeuge benutzt der andere. Und bisher ist auch bekannt, dass Sumatra-Orang-Utans tatsächlich Werkzeuge, viel mehr verschiedene Arten von Werkzeuge brauchen, wie zum Beispiel, dass sie Stöcke benutzen, um in Bäumen nach Honig zu fischen. Die Borneo-Orang-Utans hingegen benutzen weniger Werkzeuge, sind weniger sozial, sind viel mehr einzelgängerisch, obwohl es dort auch Bienen und Baumlöcher gibt mit Honig, verwenden die Orang-Utans dort keine Werkzeuge, um zum Beispiel an den Honig heranzukommen.
Die gleiche Tierart, aber unterschiedliche Fähigkeiten. Auf Borneo also sind Orang-Utans weniger sozial und zeigen weniger Werkzeuggebrauch. Auf Sumatra ist es umgekehrt. Die Waldmenschen leben sozialer und verwenden mehr Werkzeuge. Die beiden Forscherinnen wollen Erkenntnisse wie diese erhärten und vertiefen.
Werkzeuge, die sind da, die ähnlichen Probleme sind da. Und deshalb fragt man sich, ist es dann die soziale Umfeld, das für diesen Werkzeuggebrauch und für dieses soziale Lernen schlussendlich dann verantwortlich ist? Weil in Zoos sieht man, dass alle Tiere sehr gut Dinge lernen können, sehr schnell auch aus Käfigen ausbrechen. Deshalb fragt man sich, wieso sieht man das in der freien Wildbahn, diese großen Unterschiede im Werkzeuggebrauch?
Darf ich da noch was hinzufügen? Es ist bekannt, dass der Wald in Borneo weniger produktiv ist. Das heißt, es gibt weniger Früchte, es gibt weniger Nahrungsmöglichkeiten. Das heißt, Orang-Utans haben es schwieriger, vor allem in der Trockenperiode Nahrung zu finden und sind daher eher einzelgängerisch. In Sumatra ist die Ausbeute in den Fruchtbäumen sehr hoch, was dazu führt, dass die Tiere sozial sein können. Sie können es sich erlauben, in großen Gruppen in den Feigenbäumen zu sitzen und zu essen. Das heißt, der Hintergrund ist, wir haben einen großen ökologischen Unterschied zwischen den beiden Inseln. Und das wiederum führt dann natürlich zu sozialerem Sein und dann eben zu sozialem Lernen und zu Werkzeuggebrauch.
Letztlich geht es bei Forschungen wie diesen darum, Hinweise auf unsere eigene kulturelle Evolution zu erhalten. Warum etwa entstand bei uns die Sprache? Jenes kognitive Merkmal, das uns am meisten von unseren nächsten Verwandten unterscheidet. Und bei den Menschenaffen nicht. Das verstand um 1780 schon der englische Gelehrte Lord Monboddo nicht und setzte darum eine eigene Theorie in die Welt. Er war nämlich sicher, dass der Orang-Utan der Spezies Mensch zugeordnet werden müsse. Er sah nicht ein, weshalb der Waldmensch mit der Zeit nicht auch sprechen lernen würde.
Eine Reportage von Peter Jäcki. Das war's vom Wissenschaftsmagazin. Wir sprachen über mysteriöse RNA-Moleküle im menschlichen Blut, über eine raffinierte Art, Energie mit Druckluft zwischenzuspeichern und darüber, was schlaue Orang-Utans von weniger schlauen unterscheidet. Redaktion Pascal Bieber. Mein Name ist Odette Frey.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.